SRF 1.
SRF 1.
Das ist der Zwischenhalt mit dem Joschi Kühne am Mikrofon. In dieser halben Stunde haben wir es von der Forderung nach mehr Transparenz bei der Finanzierung der Moscheen in der Schweiz. Und dann lernen Sie eine Muslimin kennen, die als Sunnitin aufgewachsen ist und sich später für Schiitentum entschieden hat. Und kurz vor der 7 haben wir dann die Glocke vom katholischen Kirche aus Martigny im Wallis. Moscheen und Imame sollen ihre Finanzen transparent machen. Das hat der Tessiner Nationalrat Lorenzo Quadri diese Woche in einer Motion gefordert. Und außerdem sollen sie kein Geld aus dem Ausland mehr annehmen und auch nur noch in einer Landessprache predigen. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat sich dagegen ausgesprochen. Die Motion ist aber trotzdem angenommen worden. Und jetzt muss der Ständerat sie also anschauen. Die Regionsredaktorin Antonia Moser sagt, dass die Forderungen aber nicht so einfach zum Durchsetzen seien.
Es ist schwierig, strengere Regeln nur für eine Gruppe, in diesem Fall die Muslime, durchzusetzen. Wir haben in der Schweiz das Prinzip der Gleichbehandlung. Das steht in der Verfassung und gilt darum auch da. Auch Katholiken predigen zum Beispiel auf Portugiesisch, auch hinduistische Vereine legen ihre Finanzen nicht offen. Und wenn man sagt, es gibt im Moment aber noch nur islamische Extremisten, die eine Bedrohung sind, das stimmt, es hat in letzter Zeit tatsächlich ein paar Fälle gegeben. Wir kommen jetzt da so 2-3 in Sinn. Die Finanzen sind aber nicht wirklich ein Thema gewesen und vor allem in der Schweiz leben gut 350'000 Muslime. Da kann man doch nur schwer begründen, warum die alle sollen anders behandelt werden als Angehörige von anderen Religionen.
Gut, dann könnte man einfach sagen, dann halt nicht nur Muslime, sondern es sollen alle Religionsgemeinschaften sagen, von wo sie wie viel Geld bekommen. Und aus dem Ausland dürfte das Geld dann auch nicht mehr kommen. Das klingt doch nicht so kompliziert.
Ist es aber schon ein bisschen. Die meisten Religionsgemeinschaften, die noch nicht so lange in der Schweiz sind, wie eben Muslime, aber auch die Hindus oder die Buddhisten, sind als Verein organisiert. Und Vereine müssen in der Schweiz ihre Finanzen eben nicht offenlegen. Sonst müsste sie auch jeder Briefmarkenverein. Und das macht dann keinen Sinn. Es gibt also einfach keine Organisationsform für religiöse Vereine in der Schweiz.
Das Einzige, was es für Religionsgemeinschaften gibt, ist die öffentlich-rechtliche Anerkennung. Das haben zum Beispiel die grossen Kirchen, also die Reformierten, die römisch-katholisch, in gewissen Kantonen Christkatholiken und jüdische Gemeinden. Das heisst, sie dürfen zum Beispiel Religionsunterricht an den Schulen geben, dürfen die Kirchensteuern einziehen, aber sie müssen dafür auch offenlegen, wie viel sie einnehmen und wie viel das sie ausgeben. Das wäre doch eine Lösung auch für muslimische Vereine, so Antonia Moser.
So könnten die muslimischen Gemeinschaften, die sich würdig anerkennen, genau kontrolliert werden. Aber die Anerkennung ist schwierig und in ein paar Kantonen gar nicht möglich. In vielen Kantonen, wo die Muslime vielleicht gesagt haben, sie würden das gerne probieren, hat es viel politischen Widerstand gegeben, gerade von Leuten, die jetzt mehr transparent fordern. Und man muss auch sagen, ganz transparent wird es auch so nicht, weil die Gemeinschaften könnten sich einfach auch nicht anerkennen und so weitermachen wie bisher.
Also nach einer einfachen Lösung sieht es nicht aus. Das findet auch Antonia Moser.
Nein, Transparenz ist sicher eine gute Sache. Dann weiss man endlich, was da überall läuft. Aber man muss das einfach gut organisieren. Und vor allem gleiche Voraussetzungen für alle schaffen.
Eine Einschätzung von der Religionsredaktorin Antonia Moser.
Yes, it's gonna be a
sense back into my head. I'm in the dark and I can't see where I'm being led. I'd give the world to set the clock back and act like a man. Where can I turn to save myself from this confusion? Shady glade in which to unwind, but why do we go on? In spite of mistakes, in spite of destruction, life can be fun, depending on your situation. A walk in the park, a step in the dark. A walk in the park, a trip in the dark.
Band Walk in the Park, ein Zwischenhalt auf SRF 1, 20 vor 7. Nuran Sherifi ist eine Rebellin, sagt ihre Schwester. Nuran sei eine Person, die nicht einfach das mache, was man ihr sagt. Als Jugendliche hat sie ihre Religion hinterfragt, hätte den Islam nicht einfach so weiterleben, wie sie ihn von ihrer Mutter gelehrt hat. Als Sunnitin also ist sie aufgewachsen, hat sich dann aber fürs Schiitentum entschieden. Das ist die zweite grosse islamische Tradition. Katrin Uelci hat die zwei unterschiedlichen Schwestern in Bern getroffen.
Nuran Sherifi hat rote Lippen, türkisblau geschminkte Lidschatten, hat Jeans und eine Bluse an, sie trägt ein Kopftuch und sie hat ein Tattoo auf ihrer rechten Hand. Kein unauffälliges Muster, nein, sondern eine Verzierung, die sich vom kleinen Finger her über den ganzen Handrücken schlängelt. Sehr ungewöhnlich für eine Muslimin.
Ja, zur Rebellin passt es eben, darum habe ich gesagt, ich müsse es unbedingt machen. Ja, das war ein Jugendtraum von mir, den ich mir nicht getraut habe zu machen, wo meine Eltern sicher auch nicht einverstanden wären. Aber irgendwann im Gespräch habe ich das meinem Mann gesagt und er hat mir das nachher zum 30. Geburtstag geschenkt. Und aus diesem Grund habe ich jetzt eben das Tattoo auf der Handoberfläche.
Es ist ein orientalisches Muster. Erkennen kann man einen Vogel mit Schnabel und Flügel. Das soll ich zeigen, dass sie frei wie ein Vogel leben möchte, erzählt die 35-jährige Schiitin. Auch wenn das viele glauben, Tätowierung sei keine Jugendsünde.
Viele vermuten das so, dass sie denken, die war mal wild und anders gewesen und jetzt ist sie die brave Fromme mit Kopftuch. Dem ist nicht so. Also ich habe eigentlich zuerst das Kopftuch vertragen und erst etwa ein Jahr oder anderthalb Jahre darauf habe ich nachher das Tattoo machen.
Nicht alle haben Freude an ihrer Tätowierung, sagt Nuran Sherifi. Besonders Muslime haben Mühe damit. Das sei ihr aber gleich, lacht die junge Frau. Für sie stimme es und sie sei auch überzeugt, dass es kein Widerspruch zu ihrem Glauben sei. In der Pubertät hat Nuran Sherifi Mühe bekommen mit ihrer Religion, mit dem Islam. Sie hat sich dann aber nicht einfach abgewendet, sondern hat ihren Weg zu Gott versuchen.
Ich war immer, sage ich jetzt mal, gottesgläubig gewesen. Nur bin ich nicht so wirklich voll zufrieden in der Art und Weise, wie wir das mitbekommen haben von unseren Vorfahren, also Eltern, Grosseltern und so weiter. Weil mir hat es irgendwie noch an etwas gefällt, was für mich nicht gestimmt hat, dass ich einfach wirklich nach der Suche war, nach einem eigenen Weg.
Der Weg hat sie dann zum Schiitentum geführt. Das Schiitentum ist die zweite grosse islamische Tradition. Auch wenn die Schiiten weltweit gesehen nur gerade etwa 10% der Muslimen ausmachen. Der allergrösste Teil sind Sunniten. Unterscheiden tun sich die beiden Konfessionen theologisch kaum. Verschieden sind sie dort, wo es darum geht, wer ist der legitime Erbe vom Prophet Mohammed war. Die Schiiten sind nämlich dem Ali gefolgt, dem Cousin und Schwiegersohn von Mohammed. Die Sunniten haben aber wollen, dass ein neuer Vertrauter von Mohammed die neue Religionsgemeinschaft anführt. Beide islamischen Rechtsschulen glauben an den einen Gott, an Propheten und den Koran, ihr heiligen Buch. Auch wenn es auf den ersten Blick kaum Unterschied in der Religionsausübung gibt, hat nur ein Scherif in der Islam anders leben.
In den sunnitischen Büchern habe ich viele Sachen gelesen von Gebot und Verbot und damit verbunden halt Strafe oder Belohnung, die man bekommt. Und bei den schiitischen Büchern habe ich in erster Linie wirklich lesen, dass das Wichtigste in der Religion ist, sich selber finden, an sich selber arbeiten und die Beziehung zu Gott so zu pflegen, dass man ihm möglichst nach ist.
Spirituelle haben sie an der schiitischen Rechtsschule fasziniert. Bevor sich Nuran Scherifi mit schiitischen Büchern befasst hat, hat sie nicht einmal gewusst, dass es im Islam verschiedene Traditionen gibt. Niemand in der Familie hat etwas vom Schiitentum gekannt. Auch die ältere Schwester, die Spresa Zuli, nicht.
Überhaupt nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass so etwas existiert. Ich habe einfach gedacht, es ist nur das, was ich kenne und es gibt nichts anderes auf der Welt.
Und dann taucht plötzlich das Schiitentum auf. Wie aus dem Nichts raus, sei das für die Familie gekommen. Besonders die Mutter, aber auch die Geschwister und der Vater hatten zuerst Angst, dass der jüngste Spross in einer Sekte gelandet sei oder in sonst einer extremen Gruppe.
Einfach ein Schock, aber ja, durch verschiedene Fragen und Antworten ist, glaube ich, gut, so wie es ist. Es darf jeder denken und glauben, was es will, wie es will.
Die erste Verunsicherung hat sich schnell aufgelöst. Alle haben gemerkt, dass Nuran Scherifi immer noch Muslimin ist, dass sie glücklich ist und auch ihr Rebellischen nicht verloren hat.
Sie ist einfach eine sehr offene Person, wild, immer einen Schritt im Voraus denkend. Und ich denke, sie hat nichts Falsches gemacht.
Sie selber hatte nie das Bedürfnis, etwas bei ihrer Religion zu ändern.
Bei mir ist einfach das, dass ich einfach die Bequeme bin. Ich habe einfach das übernommen, was ich gehört habe, aber selber ein Buch aufschlagen oder so schauen, selber nicht unbedingt.
Auch wenn Spresa Zuli keine Rebellin ist, hat das Vorpreschen von ihrer Schwester auch sie ein bisschen reingezogen. Je reifer, dass sie werde, je selbstbewusster sei sie, sagt sie.
Früher, als ich jünger war, habe ich eigentlich so gemacht, dass meine Eltern das so gemacht haben und ich habe mich selber so gezwungen quasi. Aber jetzt, als ich älter bin, ich denke auch ganz anders. Ich mache das für mich und nicht, weil meine Mutter das so gesehen oder gehört.
Das machen, was einem gut tut, das machen, was man selber für richtig hält. Diesem Grundsatz gehen beide Schwestern immer mehr nach. Nuran Scherifi ist die stärkere Grenzgängerin. Sie lotet die Grenzen aus. So hat sich die 35-jährige Bernerin auch ans Rezitieren angewogt. Sie liest zum Beispiel das Bittgebet in der Moschee vor. Und das auch vor männlichen Zuhörern.
Bismillahirrahmanirrahim. O Gott, ich bitte dich bei deiner Barmherzigkeit, die alle Dinge umfasst, bei deiner Stärke, mit der du alles beherrschst. Rezitation ist halt schon ein wichtiger Bestandteil im Islam. Also sei das aus dem Koran oder das Bittgebet. Es gibt ja sehr viel Bittgebet in der schiitischen Rechtsschule. Und somit habe ich mich auch entschlossen, durch das vielleicht, dass ich ein bisschen mutiger bin als die anderen, die sich vielleicht noch nicht so trauen, dass ich eben auch zwischendurch rezitiert habe.
In der schiitischen Alul Bayt Moschee in Bern störe ich sich da niemand dran. Viele sind hier in der Schweiz aufgewachsen, sagt die rebellische Nuran Scherifi. Und darum haben weder Männer noch Frauen damit Mühe, dass sich die Frauen auch in der Moschee stärker einbringen.
Kathrin Uelcim über den Beitrag von letztem Jahr. Morgen bringen wir dann noch ein bisschen ausführlicher dazu, was die beiden Schwestern glauben, wie sie leben, in der Sendung Perspektive auf SRF 2 Kultur.
Just for today, gonna take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Gonna drink every drop of happiness till they cover me up. I'm gonna
wanna love. I got a buddy that wakes up worrying about stocks and bonds. He's up and he's down, and he only smiles when the market's strong. I spend my whole week's wages at the dance on Saturday night. I won't ever grow a portfolio, but hey, that's alright. I'm gonna live, laugh, love just for today. I'm gonna take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Gonna drink every drop of happiness till they cover me up. I'm gonna live, gonna laugh, gonna love. Where the wind through the pine helps me unwind while the world goes round. I got a woman that fills my heart so full that it overflows. And how it gets any better than this, brother, I don't know. I'm gonna live, laugh, love just for today. Gonna take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Gonna drink every drop of happiness till they cover me up.
Miles Clay Walker, Live, Love and Love. Das ist 10 Minuten vor 7 Uhr. Der Zwischenhalt heute mit der Glocke von der katholischen Kirche zu Martini. Aber zuerst schauen wir mal, wo Martini überhaupt ist und erzählen etwas zur Geschichte. Ein Zitat. Martini ist der Ausgangspunkt der Straße über den großen St. Bernhard. Keine Alpenstraße hat einen so interessanten Ausgangspunkt. Man steht da auf römischem Grund und Martini will mit Ehrfurcht betrachtet sein. Sätze aus einem Führer für das Wallis von 1925. Das heutige Martini ist um 1960 entstanden durch die Fusion von Martiniville, La Batia und Martinibourg. Und aus dem antiken Octodurum, dem ersten Bischofssitz von Wallis, ist in der Zwischenzeit ein modernes Handels-, Dienstleistungs-, Schul- und Kulturzentrum geworden. Und natürlich auch eine bedeutende Verkehrsdrehscheibe mit rund 18'000 Einwohnern. Zumindest in Martiniville findet man vor dem Rathaus die Place Centrale. Und südöstlich davon ist das eigentliche Herzstück vom historischen Stadtkern, die katholische Pfarrkirche Notre-Dame-des-Champs. Ab 1670 ist an dieser Barockkirche gebaut worden und der Turm, der mit einer gemauerten Steinpyramide endet, ist mit seinen 55 Metern der höchste Kirchenturm vom Kanton Wallis. Die 6 Glocken, die dort hängen, stammen aus verschiedenen Güssereien. Die älteste und grösste Glocke ist 1550 gegossen worden. Der Anfang von einer langen Inschrift lautet: Ich lobe den wahren Gott. Thank you. fast ein willkommenes Lied, die sechs Glocken von der katholischen Kirche Notre-Dame des Champs aus Martigny zum Schluss vom heutigen Zwischenhalt. Stardust, I feel like Buddy Holly. In wenigen Augenblicken ist es 7 Uhr. Zuerst noch kurz auf die Straße.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.